Wellness unterm Wellblechdach. Nicole Scherschun und Laila Knüppel waren für uns in Dharavi unterwegs. Der Begriff Slum ist übrigens zum ersten Mal in London aufgetaucht. Anfang des 19. Jahrhunderts nannte man die armseligen Unterkünfte der Fabrikarbeiter dort so. Später hießen dann ganze Stadtviertel Slum. Beinahe 1 Milliarde Menschen leben heute in einem Elendsviertel. Das hört sich jetzt erstmal sehr düster und trostlos an, muss es aber nicht. Aller Misere zum Trotz können Slums nämlich auch wirtschaftliche Treibhäuser sein, so auch Dharavi in Mumbai, da haben wir gerade von gehört. Der Soziologe Heiko Schrader hat dort lange geforscht und kennt sich gut aus mit Slums. Guten Tag, Herr Schrader.
Guten Tag.
Slums sind also nicht nur armselige, passive Aufbewahrungssiedlungen, sondern dort kann auch wirtschaftliche Energie entstehen. Sie sind in Mumbai häufig durch die Gassen von Dharavi gelaufen. Wie wird diese wirtschaftliche Energie eigentlich sichtbar?
Nun, sicherlich ist Dharavi ein besonderer Slum. Insofern ist er nicht nur Asiens größter Slum, sondern wahrscheinlich auch der bestentwickelte Slum. Bestentwickelt hat was zu tun mit der rechtlichen Situation. Das heißt also, dass die Menschen, die da leben, wissen, sie können bleiben, zumindest für eine längere Zeit. Und das heißt, wenn die Menschen wissen, sie können da bleiben, beginnen sie auch in ihre Zukunft zu schauen. Sie beginnen, wirtschaftliche Aktivitäten aufzunehmen.
Und welche Gewerbe sind das, die man da so sieht, wenn man da durch die Gassen läuft?
Ja, sicherlich nicht zuerst der Beauty-Parlor-Salon, auf den Sie angesprochen haben, sondern zuerst mal muss man sich ein Bild von einem Slum machen als eine, sagen wir mal, ganz enge Verknüpfung zwischen informellem Sektor, also Slum-Ökonomie auf der einen Seite und Weltmarkt auf der anderen Seite. Sie erkennen ja aus den Schlagzeilen etwa die Produktion von Kleidung in Bangladesch, sind ja gerade wieder Unfälle passiert. Also Ähnliches sehen Sie in Dharavi, eine Fabrik, die etwa Jeans für den Weltmarkt produziert. Sie können da auch in die Schildchen reingucken, da sehen Sie Produced For, also irgendwelche Ketten, die wir hier in Europa oder in den USA haben. Oder Sie gehen weiter, dann sehen Sie eine Großbäckerei, wo 50 Leute etwa beschäftigt sind, oder sie gehen noch weiter. Und dann sah ich zu meinem Erstaunen, wie für eine große deutsche Flugzeugfirma dort das Catering im Slum in Dharavi gemacht wurde.
Dharavi in Mumbai erwirtschaftet Schätzungen zufolge bis zu 1 Milliarde Euro jährlich, habe ich gelesen. Dort lassen sich sogar internationale Luxusfirmen wie Gucci nieder und produzieren dort. Kann man im Slum also vielleicht sogar Karriere machen oder sind Unternehmen einfach nur deshalb da, weil die Arbeitskräfte dort so unschlagbar billig sind?
Ja, ich glaube eher das Zweite. Dieses Bild vom Tellerwäscher zum Millionär taucht natürlich auch in den indischen Medien auf. Slumdog Millionaire ist ja dieser berühmte Film, der da gemacht wurde und auch in Dharavi im Übrigen spielt, wo also ein Junge es schafft, eben aus dem Slum herauszukommen und ganz, ganz groß zu werden. Aber ich glaube, das ist sicherlich doch Illusion, die natürlich gerne aufrechterhalten wird. Was wir haben, ist neben dem Industriesektor sicherlich ein Handwerkssektor, wo die Leute selbst produzieren.
Kann man denn sagen, dass es sich bei Dharavi deshalb um einen eher erfolgreichen Slum handelt?
Selbstverständlich, also sehr erfolgreich. Auch von der infrastrukturellen Entwicklung, insofern, dass am Anfang vieles quer lief, aber in jüngerer Zeit ganz gute Entwicklungen stattfinden, insofern, dass etwa die Menschen auch mitreden können, wie muss unser Slum entwickelt werden.
Und wie ist das, wenn man Dharavi mit anderen Slums in der Welt vergleicht? Sind da ähnliche Tendenzen, ähnliche Entwicklungen zu beobachten?
Das haben sie natürlich nicht in allen Slums. Wo siedeln sich eigentlich die Migranten? Das sind ja hauptsächlich Migranten, die von den Dörfern kommen, aber auch teilweise aus anderen Ländern, wo noch stärkerer Bevölkerungsdruck ist, Bangladesch etwa. Wo siedeln die normalerweise an? Dort, wo freier Raum ist. Was ist freier Raum? Privatraum sowieso nicht. Da werden sie sofort vertrieben. Sondern sie siedeln sich insbesondere an sehr gefährlichen Orten an, etwa Einflugschneisen von Flugzeugen, unter Brücken und so weiter und so fort. Und sie sind erstmal nicht legal. Und das heißt also, jede Struktur wird möglichst sofort zerstört.
Und das beobachten Sie in anderen Teilen der Welt?
Ja, also nicht nur in anderen Teilen.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Also Nairobi ist quasi das Gegenstück in Afrika. Dort war ich noch nicht, aber wir haben dort auch verschiedene Untersuchungen gemacht. Ich kenne Slums in Jakarta und so weiter. Also da ist es ähnlich. Es dreht sich einfach um die Rechtssituation, dann entwickelt sich etwas.
In Dharavi leben, also Schätzungen zufolge, 1 Million Menschen. Ganz klar ist es nicht. und die leben auf einer Fläche von etwa 2 Quadratkilometern. Man lebt also sehr dicht beieinander, man hat kein Auto. Könnten Stadtentwickler heutzutage also vom Slum sogar lernen?
Sicherlich. Also man muss sich vorstellen, also die Leute brauchen ihre Arbeitsmöglichkeiten. Das heißt, sie stellen etwas her, sie verkaufen das auch gerade Nahrungsmittel und so weiter. Und dann kommen etwa abends die Banker irgendwo aus dem Zentrum von Mumbai, fahren nach Hause, kommen da an der Ravi vorbei, steigen vielleicht da auch aus, weil daneben sind also Upper-Class-Wohngebiete. Und beginnen noch abends bei den Leuten einzukaufen. Also das heißt, dieses Integrative, das ist für mich das entscheidende Moment zu sagen, da kann gelernt werden. Nicht ein Slum ist ein Elendsviertel, überhaupt nicht gerade in Mumbai nicht. Da leben 60% aller Bewohner im Slum und es sind eben nicht nur Leute, die schlecht ausgebildet sind. Also Sie können sich vorstellen, da geht morgens eine Slumhütte auf die Tür und heraus tritt ein Mensch mit blütenweißem Hemd, Krawatte, Aktenkoffer und er geht zur Arbeit, zum Beispiel zur Universität. Na? Also auch hochgebildete Leute. Wir haben da so eine Mischung. Das Erste ist, wir müssen alle unser Bild von Slums korrigieren. Das sind nicht insbesondere kriminelle Räume, sondern hochproduktive Räume. Sie haben das angesprochen. Sie sind vernetzt mit der formellen Wirtschaft. Und nur das Miteinander und nicht das Gegeneinander kann letztendlich dazu führen, dass Slums auch innerhalb einer Stadt integriert werden.